Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Nina Leber. Ich spreche heute mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Wir starten mit Deutschland. Erzeugerpreisanstieg auf 46-Jahreshoch. Wie hoch ist der Einfluss der Delta-Variante auf die europäische Wirtschaft? Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder befürwortet einen Start des Taperings noch in diesem Jahr. Ist das Sprungbrett für den US-Dollar? No-Covid-Politik und staatliche Regulierung. Was sollten wir über die aktuellen Entwicklungen in China wissen? Und zu guter Letzt Russland. Was braucht der Rubel als Unterstützung, um wie erwartet stärker aufzuwerten? Ja, wir haben heute wieder einige Themen auf der Agenda. Starten wir doch direkt mit Deutschland. Die Erzeugerpreise sind im Juli um 10,4% gegenüber Vorjahr angestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit 1975. Wir sprechen auch aktuell viel mit unseren Kunden über diese ganzen Themen und es macht nicht wirklich den Anschein, als würde sich da an der Preisentwicklung so bald was ändern. Kannst du vielleicht die Zahl für uns noch mal kurz einordnen und ist denn auch zu erwarten, dass die Preise früher oder später dann auch ja auf den Handel und somit ja auch irgendwo auf die Verbraucher sich durchschlagen?
Der Anstieg bei den Erzeugerpreisen um 10,4% ist tatsächlich der stärkste Wert seit 1975. Also insofern schon eine Zahl, die doch bei dem einen oder anderen hat die Augenbrauen nach oben schnellen lassen. Nichtsdestotrotz sind die Inflationserwartungen im Markt gepreist nach wie vor sehr moderat, also auf 5 Jahre beispielsweise bei 1,25%. Und es scheint so zu sein, dass der Markt ähnlich wie die Notenbanken davon ausgehen, dass diese starken Preisanstiege momentan doch eher temporär zu verorten sind. Hintergrund ist natürlich Corona und die Handelsketten. Wir haben beispielsweise momentan 350 Schiffe weltweit, die auf Entladung warten. Das sind 2,4 Millionen Container von den 10 größten Häfen der Welt, also mit dem höchsten Umschlag, liegen 8 in China. Davon ist mindestens einer geschlossen. Die anderen laufen auch nur unter eingeschränkter Kapazität. Also das zum Thema Corona und Handelsketten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass die Nachfrage extrem hoch ist und das Angebot da nicht hinterherkommt. Also die Kapazitäten oft nicht reichen. Und beispielsweise Thema Semiconductor, also Halbleiter. Also da sind in der Corona-Krise einige Kapazitäten aus dem Markt genommen worden und die warten jetzt darauf, wieder zurückgebracht zu werden. Die Stimmungsindikatoren sind nach wie vor gut. Wir sind ein bisschen runtergekommen von den 15-Jahres-Hochs. Also da muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass die Stimmung nach wie vor in der Industrie, aber auch im Dienstleistungsbereich sehr, sehr gut ist. In Deutschland hat es ein bisschen bei der Industrie enttäuscht, aber das liegt eben insbesondere an den Halbleitern und an der Automobilindustrie. Also unterm Strich, ja, hohe Zahlen, aber der Markt geht im Moment davon aus, und das tun ja auch die Notenbanken und das tue ich dann auch, dass das Ganze wohl doch eher ein temporäres Phänomen ist.
Ja, du hattest es ja im letzten Podcast auch schon angesprochen. Es verhält sich da wahrscheinlich ähnlich wie mit der Inflation, wo wir ja auch eher erwarten, dass sie zum Anfang des nächsten Jahres ja einfach wieder ein bisschen sinken wird. Du hattest jetzt eben das Thema China angesprochen. Da passiert aktuell auch viel. Da schauen wir gleich nochmal hin. Lass uns gerne erstmal einen kurzen Blick auf Europa werfen. Die Delta-Variante breitet sich hier immer weiter aus und es gibt nur noch wenige Länder, die eine niedrige Inzidenz zeigen. Erwartest du hier, dass wir nochmal ein ernsthafteres Risiko für die europäische Wirtschaft sehen oder sind die Länder da mittlerweile besser in der Lage, auch mit den höheren Inzidenzen umzugehen?
Ja, man muss sich ja mittlerweile fragen, ob Inzidenz der richtige Wert ist oder ob wir nicht auch sehr viel stärker auf Hospitalisierung, schwere Verläufe und so weiter, Impfungen vor allen Dingen gucken müssen. Das ist ja ein Thema, was überall forciert wird und die Politik zumindest sagt momentan, dass sie keine weiteren Lockdowns möchte. Das liegt möglicherweise auch an Wahlen in Deutschland, aber auch in Frankreich im nächsten Jahr. Portugal öffnet gerade. Also ich würde auf der einen Seite sagen, ist Inzidenz der richtige Wert, auf der anderen Seite scheint es doch so zu sein, dass die Politik eher nicht will und dann vielleicht Einschränkungen einführt bzw. fortsetzt für diejenigen, die nicht geimpft, nicht getestet und nicht genesen sind. Unterm Strich aber, und ich hatte es ja vorhin auch schon zu Deutschland gesagt, sind die Stimmungsindikatoren nach wie vor recht ordentlich und robust der Wirtschaft. Wir erwarten in diesem Jahr ein Wachstum für die Eurozone von rund 4,5%. Im nächsten Jahr dürften es dann auch so etwa in dieser Größenordnung sein. Die Q2-Zahlen waren stark. Die Bundesbank hat gerade eben in ihrem Monatsbericht geschrieben, dass sie fürs dritte Quartal sogar noch stärkere Zahlen erwartet, also über 3% für die Bundesrepublik. Insofern, die Gefahr besteht, aber der politische Wille und die Impfungen sollten dazu führen, dass sich die Wirtschaft weiter erholt, auch wenn in manchen Teilen sicherlich der Höhepunkt dieser Erholung mittlerweile erreicht ist.
Dennoch haben wir es ja gerade in der letzten Woche gesehen, dass ja der US-Dollar einfach als sicherer Hafen scheinbar wieder etwas gefragter ist. Zuletzt ist er ja auch unter die Marke von 1,17 gerutscht, was jetzt sicherlich nicht nur daran liegt, sondern eben auch vor allem an dem letzten FED-Protokoll. Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder ist ja jetzt dafür, dass das Tapering bereits in diesem Jahr gestartet wird. Das Jackson Hole-Meeting steht jetzt auch an, startet diese Woche. Das wird ja wahrscheinlich nochmal in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Können wir damit noch eindeutigeren Aussagen der FED rechnen?
Ja, also das Spannende ist ja, dass in den letzten Tagen tatsächlich die Geldpolitik wieder die Fiskalpolitik in den Vereinigten Staaten und in der Diskussion abgelöst hat, was möglicherweise daran lag, dass der Kongress in den Sommerferien war. Die Repräsentanten sind jetzt zumindest zurückgekehrt. Also es könnte sein, dass dann ab der nächsten Woche wieder stärker über Infrastruktur und so weiter und so fort Paket diskutiert werden wird in den Vereinigten Staaten. Du hast völlig recht, dass Protokoll der amerikanischen Notenbank der letzten Sitzung hat doch sehr überrascht. Man war nicht davon ausgegangen, dass eine Mehrheit der Mitglieder des Geldpolitischen Rates, FOMC, sich für eine Rückführung der Anleihekäufe schon in diesem Jahr aussprechen würde. Und insofern nochmal recht an deiner Seite, wird Jerome Powell am Freitag natürlich eine viel beachtete Rede halten. Man geht davon aus, dass er im Grunde genommen ähnliche Punkte wiederholen wird wie auf seiner letzten Pressekonferenz. Vielleicht gibt er aber Hinweise darauf, wann und wie dieses Tapering denn dann stattfinden könnte. Hier scheint es eine Diskussion zu geben. Also der Geldpolitische Rat scheint da etwas restriktiver zu sein als der Notenbankgouverneur selbst, dessen Verlängerung ja ansteht. Und Frau Yellen hatte jetzt gesagt, dass sie auch einen zweiten Term für Jerome Powell unterstützen würde. Also er scheint da doch noch ein bisschen auf der Bremse zu stehen, möglicherweise auch, weil zuletzt die Indikatoren in den USA doch eher auf der negativen Seite überrascht haben, also sowohl bei der Industrie, wenn man sich den ISM anguckt, aber auch beim Verbrauchervertrauen, wenn man sich Michigan anguckt. Der Arbeitsmarkt ist stark. Da scheint die FED aber noch das ein oder andere an Datenpunkt abwarten zu wollen. Also wir werden ja dann auch demnächst die Arbeitsmarktdaten wieder sehen für den August. Auch der Jolz-Report ist hier wichtig, der immer die offenen Stellen unterstreicht. Also ich glaube noch nicht, dass wir nach Jackson Hole wirklich wissen werden, wohin genau die FED gehen wird. Aber die Zeichen stehen doch auf eine etwas straffere Geldpolitik, wobei man das mit großer Vorsicht sagen muss. Also das Kaufprogramm wird dann ganz langsam und sukzessive zurückgefahren. Der Markt preist im Moment so in etwa 2 bis 3 Zinsschritte ein bis Ende 2023. Also wir müssen uns wohl doch noch einige Zeit auch auf eine lockere Geldpolitik in den USA einstellen, wenngleich eben diese Diskussionen um eine graduelle Straffung dann schon dazu führen, dass der Dollar etwas stärker wird.
Jetzt spiegelt unsere Jahresendprognose die aktuelle Entwicklung ja nicht wider. Bleibst du dabei oder könnte das doch irgendwo das Sprungbrett sein für einen noch stärkeren Dollar?
Ja, wie gesagt, die Diskussionen gehen da hin und her zwischen auf der einen Seite den Äußerungen der Notenbanker, auf der anderen Seite aber diesen Surprise-Indizes. Also die messen, diese Surprise-Indizes messen, wie stark makroökonomische Daten von den Erwartungen abweichen. Und dort haben wir eben zuletzt doch einige Enttäuschungen gesehen, wie ich das vorhin gesagt habe. Und das deutet darauf hin, gerade auch beim Konsumenten in den USA, dessen Schecks ja jetzt auch auslaufen, die er in der Corona-Phase bekommen hat, dass die Wirtschaft den Höhepunkt der Erholung überschritten hat. Und insofern wird man sehen. Und wie gesagt, in diesem Wechselspiel zwischen diesen makroökonomischen Indikatoren und den Äußerungen und dem Willen der Notenbank, offensichtlich etwas restriktiver zu werden, ist im Moment der Markt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, mit den ersten wirklichen Erläuterungen, wann denn dann ein solches Tapering, also eine Rückführung der Anleihekäufe kommt, könnte der Dollar nochmal stärker werden, sollte aber dann auch aufgrund der fiskalischen Diskussion, ich hatte ja gesagt, der Kongress kommt jetzt aus den Sommerferien zurück, dann im Jahresverlauf wieder in die andere Richtung tendieren.
Dann lass uns jetzt gerne mal in Richtung China schauen. Du hast es vorhin angesprochen, die Schließung der Häfen. China steht da aktuell vor sehr großen Herausforderungen, somit auch ja unsere Kunden, die das ja eben auch direkt betrifft. Das muss ja auch immense Auswirkungen auf den Außenhandel haben. Wie lange kann oder soll das denn so noch weitergehen?
Ja, das ist eine gute Frage. China fährt tatsächlich eine No-Covid-Strategie und die ist natürlich dann mit solchen rigorosen Maßnahmen verbunden. Also wenn wenige Fälle auftreten, wird direkt geschlossen. Das haben wir jetzt schon an verschiedenen Häfen in China gesehen. Ich hatte es vorhin gesagt, 8 von 10 der größten, der umsatzstärksten Häfen der Welt liegen in der Volksrepublik und fahren im Moment nur mit reduzierten Kapazitäten. Ich glaube, dass China insgesamt, beziehungsweise die kommunistische Partei oder noch genauer gesagt der Staatspräsident, eine Politik fährt, die es ihm mit größter Wahrscheinlichkeit erlaubt, im nächsten Jahr einen dritten Term zu machen. Das hat es seit Mao nicht mehr gegeben. Die Staatspräsidenten sind typischerweise 10 Jahre im Amt und dann scheiden sie aus. Und Xi Jinping hat aber die Verfassung ändern lassen, die Statuten ändern lassen und scheint dann im Oktober des nächsten Jahres einen dritten Term anzustreben. So, um da eben die Stimmung im Land auch entsprechend zu haben, ist er eben relativ restriktiv, was Covid angeht. Deshalb ja auch zuletzt die Verlautbarungen über Ungleichheit und Umverteilung, Chancen für den Mittelstand, die ärmere Bevölkerung. Ich glaube, das deutet alles in diese Richtung hin. China wird auf jeden Fall vermeiden wollen, dass das Wachstum zu stark zurückgeht. Gleicher Grund natürlich. Insofern rechnen wir damit, dass möglicherweise schon im September die Notenbank nochmal die Mindestreservesätze kürzt und vielleicht dann auch fiskalische Programme nochmal hinterher geschoben werden, so dass das Wachstum in diesem Jahr wahrscheinlich bei gut 8% liegen wird und auch im nächsten Jahr dann um die 5, 5,5 auslaufen sollte. Also wie gesagt, da wird im Moment einiges getan, damit der jetzige Staatspräsident in sehr gutem Lichte dasteht und die Chance hat, im nächsten Jahr dann eine außergewöhnliche Wiederwahl anzustreben.
Ja, restriktiv ist er ja wirklich nicht nur, was die ganze Covid-Thematik angeht, sondern eben auch diverse andere staatliche Regulierungen, jetzt zuletzt eben die Einkommensverteilung oder auch dieses Nachhilfegesetz. Glaubst du denn, dass es mittelfristig auch auf unsere Unternehmen hier in Deutschland irgendwelche Auswirkungen haben wird oder uns vor Probleme stellt?
Ja, also zunächst mal ist natürlich sind diese Maßnahmen nach innen bezogen und betreffen die Macht der kommunistischen Partei und die Möglichkeiten, wie wir das vorhin schon gesagt haben, der Mittelklasse, der ärmeren Bevölkerung sich entsprechend entwickeln zu können. Deswegen ja auch Ausbildung, deswegen Umverteilung. Aber natürlich hat all das auch Auswirkungen auf andere Konzerne. Wenn ich mir angucke, die Automobilindustrie, wir haben mittlerweile 400, glaube ich, Automobilhersteller in China, die Elektroautos, jetzt muss ich vorsichtig sein, manche bauen noch keine, haben aber die Absicht verkündet, sie zu bauen. Also da entsteht natürlich schon eine Konkurrenz. China will stark werden in künstlicher Intelligenz und all den Dingen, die sich sehr stark auf Technik eben konzentrieren und da müssen wir uns drauf einrichten. Der chinesische Verbraucher ist stark an diesen technischen Lösungen interessiert, wo ein Auto also mittlerweile mehr ist als ein Vehikel, mit dem ich von A nach B fahre, sondern was eben dann auch kommuniziert mit der Werkstatt beispielsweise, mit weiß ich, welchen Dingen Daten aufgenommen werden, die dann auch nicht transferiert werden dürfen. Auch da guckt die Regierung drauf. Also insofern haben natürlich diese Restriktionen, diese Regulierungen, die es in China gibt, dann auch Einfluss auf Konzerne anderer Länder, die in China tätig sind oder eben Güter nach China exportieren wollen.
Ja, lass uns gerne abschließend nochmal in Richtung Russland schauen. Zuletzt wurde ja auch immer wieder betont, dass der Rubel großes Aufwertungspotenzial hat. Die Wirtschaft hat zuletzt stark zugelegt, stärker als erwartet mit 10,3%. Die Notenbank hat schon mehrere Zinserhöhungen durchgeführt und damit auch irgendwo ihre Bereitschaft signalisiert, die Inflation zu bekämpfen. Aber der Rubel tut sich immer noch sehr schwer. Wie schätzt du denn die weitere Entwicklung ein und was braucht der Rubel noch als Unterstützung, um weiter aufwerten zu können?
Einen starken Ölpreis und die Aufhebung der Sanktionen würde natürlich helfen. Also ja, es ist tatsächlich so, dass für Russland natürlich Öl und Rohstoffe nach wie vor eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wir haben ja zuletzt, da bin ich jetzt wieder bei China, mit der Maßgabe der Regierung die Stahlproduktion auf dem Niveau des Jahres 2020 einzufrieren, gesehen, dass da doch einige Rohstoffe, Eisenerz und so weiter drunter gelitten haben. Der Ölpreis ist mit der Delta-Variante und der zumindest Gefahr von Lockdowns oder der geringeren Mobilität der Menschen dann zurückgegangen und das drückt dann natürlich auf den Rubel. Du hast völlig recht, das Wachstum ist im zweiten Quartal ausgesprochen stark gewesen gegenüber Vorjahr. Das hat natürlich dann auch was mit Basiseffekten zu tun. Wir erwarten knapp 4% insgesamt Wachstum in diesem Jahr. Die Notenbank hat, weil die Inflation bei 6,5% liegt, mittlerweile auch den Leitzins dahin geschoben. 4 Steigerungen hat es gegeben. Vielleicht gibt es sogar noch eine in diesem Jahr. Allerdings sollte dann im nächsten Jahr doch der Weg in die andere Richtung gehen. Und daher verwundert es nicht, dass der Rubel zwar zugelegt hat, sowohl gegen Euro, etwas stärker sogar, etwas schwächer gegenüber dem US-Dollar, aber eben nicht zu sehr in neue Höhen geklettert ist, weil eben hier die Rohstoffpreise doch eine gewisse Schwäche signalisieren und weil damit gerechnet wird, dass die russische Notenbank im nächsten Jahr in die andere Richtung gehen wird.
Ja, dann vielen Dank für deine Einschätzung. Du hattest es eben schon angesprochen. Sicherlich wird diese Woche insbesondere die Rede von Powell auf dem Jackson Hole Meeting am Freitag interessant sein. Und vielleicht können wir uns dann in 2 Wochen schon über neue Dinge austauschen. Danke.
Sehr gerne.